Ja, es ist immer wieder schön für mich oder für uns beide da zu sein. Letztes Mal war strenger Winter, diesmal strenger Sommer. Also wir erwischen es immer ganz gut. Aber zum Glück hat das Auto funktionierende Klimaanlage. Nein, es ist wirklich egal wann, ich freue mich jedes Mal, wenn wir daherkommen. Ich habe für heute einen Text genommen. Ich weiß nicht, ob das schon mal vorgekommen ist. Er ist kurz. Wir nehmen einen ganzen Brief durch. Aber trotzdem ist er kurz. Es wird auch nicht lang dadurch sein, die Predigt. Aber ich denke, das ist ganz interessant, einmal auch das anzuschauen. Ich möchte die Überschrift nehmen: Unser Leben mit Gott in der Praxis, indem wir uns drei Personen anschauen. Und die drei Personen schauen wir uns aus dem dritten Johannesbrief an. Der dritte Johannesbrief, so wie das von der Zahl sagt, ist der dritte von drei Briefen. Also es gibt zwei davor. Den ersten Johannesbrief, den werdet ihr wahrscheinlich schon besser kennen. Vielleicht ist es ein paar Mal in einem Predigt vorgekommen, wenn von unserer Gemeinde wer da war, am Anfang des Jahres. Zumindest bei der letzten Predigt, wo ich da war, habe ich vom ersten Johannesbrief einen Teil gemacht. Das war ein Lehrbrief von Johannes an die Gemeinde. Und zwar geht es im ersten Brief um die Christen in ihrem Glauben zu stärken. Also Johannes hat die Christen, die er da angeschrieben hat, stärken wollen in ihrem Glauben, den sie mit dem Herrn haben. Es hat gewisse Anfechtungen gegeben und das sollte einfach auch eine Stärkung sein. Dann hat er die Geschwister angehalten zu einer brüderlichen Liebe untereinander. Er hat sie dazu aufgefordert, wirklich untereinander, zueinander zu stehen und mit einer entsprechenden Hochachtung, Achtung miteinander umzugehen. Und der dritte Aspekt vom ersten Johannesbrief ist, den Christen Gewissheit zu geben bezüglich ihrer Gemeinschaft mit Gott. Also, dass sie wirklich wissen, da ist etwas dran und das haben sie, egal was dazwischen kommt. Und Gewissheit des aus diesem Leben mit Gott resultierenden Heil. Also, dass sie wissen, was sie in Zukunft haben. Und die Adressaten damals, die waren stark verunsichert. Verunsichert durch die diversen Lehrmeinungen, die in dieser Gegend um und um geschwirrt sind. Das können wir auch immer wieder in den Paulusbriefen lesen und so weiter. Da hat es gewisse Lehrmeinungen gegeben und die sind aufeinandergeprallt. Und Johannes wollte durch diesen Lehrbrief quasi den Glauben, also die er angesprochen hat, deren Glauben stärken und bestärken. Und nach diesem ersten Brief hat er einen zweiten Brief geschrieben, wo es um ihr Lehren und diverse andere Anfechtungen gegangen ist. Und dann kam dieser dritte Brief. Der ist persönlich an einen geschrieben, aber beschreibt ein bisschen praktisch eine gewisse Gemeindesituation oder einen Gemeindebereich. Diese Briefe waren an bestimmte Personen geschrieben und widerspiegeln die jeweiligen Gemeindesituationen. Und der dritte Johannesbrief ist ein kurzer Brief, wir werden den durchlesen. Der ist vielleicht auf eine Seite Pergament, ist ausgegangen. Wir würden sagen, in unserer heutigen Zeit, es ist eine E-Mail-Größe, also er passt in eine E-Mail ganz gut hinein. Und so möchte ich mit euch immer mal lesen. Also der dritte Johannesbrief. Der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust und an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinschaft. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. und daran nicht genug. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es noch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius wird von allen und von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Und auch wir geben Zeugnis dafür. Und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen. Und dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir, es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen. In diesem Brief, oder dieser Brief beschreibt anhand von drei Personen die praktische Umsetzung oder Nicht-Umsetzung der wesentlichen Merkmale aus dem ersten Johannesbrief. Und wir wollen uns einfach die drei Personengruppen oder die drei Personen ganz kurz umreißen und anschauen und betrachten. Und dabei könnt ihr gut euch ein bisschen Gedanken machen, wie weit und wie wo trifft es mich oder trifft es uns. Der erste ist Gaius, der direkt angesprochen wird, der angeschrieben wird. Wollen wir uns den einmal anschauen. Gaius, das steht gleich am Anfang. Johannes, also der Älteste, liebt ihn in Wahrheit. Johannes liebt diesen Bruder in Wahrheit. In welcher Wahrheit? Was meint das? Sicher sowas wie die Wahrheit, wie es im Johannes 14,6 steht, nicht? Wo Jesus von sich spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Jesus ist die Wahrheit. Und Johannes weiß, dass Gaius genau in dieser Wahrheit, also in Jesus, offensichtlich lebt. Und das schätzt der Johannes. Also Gaius lebt das Leben mit Jesus, Gott offensichtlich. Oder auch in Johannes 14, Vers 15 und die paar Verse. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was... Entschuldige, jetzt habe ich ein falsches Kapitel erwischt. Verzeiht es mir. Da, also nochmal, Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr nicht, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch von einem anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, dem Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also die Wahrheit ist auch, den Geist zu haben, den Heiligen Geist, den Beistand, nicht? Den Jesus versprochen hat. Gaius lebt aus der Sicht von Johannes auch in dieser Wahrheit. Er lebt im Heiligen Geist. Und dann jetzt kommt das Kapitel 15, Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und das ist auch Wahrheit. Jesus hat vorgelebt, wie man einander lieben soll, wie man miteinander leben soll. Gaius hat es vorgelebt. Johannes hat in Gaius eine Person gefunden, die dieselbe Wahrheit, die er hat, Johannes, die er erlebt hat. Johannes war dabei bei Jesus. Er hat so eine Person gefunden, die diese Wahrheit, die das Leben darstellt, die auch diese verfolgt. Nur mit derselben Basis in Jesus, in dem Heiligen Geist, kann Johannes Gaius in Wahrheit, in Gottes Wahrheit lieben. Und das ist schon etwas Schönes, Bezeichnendes. Wenn eine Person über eine andere Person sagt, ja, man kann ihn in Wahrheit lieben. Und dann geht Johannes weiter in der Beschreibung. Mein Lieber, also ja, Gaius, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht. Das ist interessant. Johannes weiß, wie es mit Gaius im Inneren geht. Ja? Er sagt zu dir drinnen, deiner Seele geht es wohl. Und so möchte ich auch, dass es dir bei dem Äußeren geht. Bei allen Dingen und bei deiner Gesundheit. Was muss das für ein Zeugnis gewesen sein? Es ist bekannt, dass es dem Gaius im Inneren, in der Seele, wohlergeht. Es ist weiter bekannt als nur in der örtlichen Umgebung dort. Johannes weiß genau, wie es um die geistliche Situation von Gaius geht und wie es darum steht. Es hat sich herumgesprochen, wie es im Vers 3 sitzt. Also es ist wirklich nicht dort geblieben, es ist herumgegangen. Er hatte ein gutes Zeugnis über sein geistliches Handeln und über seine Wahrhaftigkeit, die wir vorhin geredet haben. Er stand zu dem, was er von Gott und mit Gott erlebt hat und auch weiter erlebt. Und diese äußerst angenehme und erkennbare Situation wünschte Johannes Gaius auch für dessen materielles und körperliches Befinden. Und jetzt möchte ich euch einfach die Frage stellen, dass ihr nachdenkt, ihr könnt es euch ruhig sagen, was könnten Merkmale einer, unter Anführungszeichen, wohlergehenden Seele sein? Was stellt ihr euch da vor? Was könnten die typischen Merkmale für diese Charakteristik sein? Dass es anderen auffällt. Dass es mir im Inneren gut geht. Was fällt euch da ein?
Dass ich vom Herrn getragen werde.
Mhm. Zufriedenheit.
Ja.
Positive Ausstrahlung.
Es ist ein bisschen überraschend, aber ich kann euch selbst mal sagen, was ich mit aufgeschrieben habe. Zum Beispiel herauszeigt, dass es vom Grund auf erneuert. Nicht? Das Alte ist begraben, sie, es ist alles neu. Also er müsste das rausgestrahlt haben, dass es komplett anders ist als vorher. Freude, ja. Oh, ja. Das haben wir auch aufgeschrieben. An Gott erfreut. Freude, also das müsste wirklich strahlend gewesen sein. Also das müsste offensichtlich, müsste man das gesehen haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass er geduldig auf Gottes Handeln gewartet hat. Dass er erfrischt wirkt. Nicht? Wie bei dem Wetter ab ins kühle Wasser und dann ist es. Aber es hat länger angehalten. Der gütig und dass er, so wie es ausschaut, immer auf Gott hört. Aber es gibt sicher noch andere Merkmale. Und die hat Gaius ausgestrahlt. Und diese ausgezeichnete seelische Situation, ein Leben in Wahrhaftigkeit, wie wir es kurz erwähnt haben, genau dieses Leben bereitete Johannes große Freude. Ich muss sagen, diese bereitet ihm zu Recht große Freude. Und das bringt er auch dann zum Ausdruck. Keine größere Freude, außer dass eben meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Nicht nur in der Wahrheit wandeln, sondern er bezeichnet Gaius wie eines seiner Kinder. Johannes sah Gaius als eines seiner geistlichen Kinder an und freute damit sich über sein zeugnishaftes seinen zeugnishaften Wandel. Für Johannes war es Freude, wie sein geistliches Kind sozusagen das Ganze sich entwickelt hat und nach außen getragen hat. Genauso bin ich als Vater, vorne als Mutter, aber ihr genauso auch mit euren Kindern und so weiter. Ja, freut ihr euch über das, wie eure Kinder sich entwickeln oder entwickelt haben. Wenn man da die ganzen Stufen durchgeht, schulisch, dann auch außerhalb der Schule, arbeitsmäßig, egal wie, es gibt immer schöne Entwicklungsschritte. Es gibt natürlich auch ein paar Tiefen, keine Frage. Aber im Prinzip können wir uns freuen. Und ich freue mich über unsere 5 Kinder, so wie sie sich entwickeln. Jeder, wie er ist. Und dass sie auch quasi ein bisschen auch diese geistlichen Aspekte nach außen tragen. Der eine mehr und der andere weniger. Also so wie wir uns als Eltern über unsere Kinder uns freuen dürfen und können, freut sich der Johannes über seine geistlichen Kinder und insbesondere über sein geistliches Kind Gaius. Und ich muss sagen, ich kann mitfühlen und verstehen und mir das gut vorstellen, wie man sich über so einen Mann freuen kann. Auch Paulus hat immer wieder derartige Freuden und derartige Aspekte in seinen Briefen dargestellt. Und da möchte ich euch einmal den Vers aus dem 1. Korinther, so wie es ein Korinther geschrieben hat, einmal vorlesen. 1. Korinther 4, Vers 15. Denn wenn ihr euch Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Ja? Es gibt viele Lehrmeister, aber es gibt wenige geistliche Väter. Und so ist es. Johannes war ein geistlicher Vater von Gaius. Er war nicht nur Lehrmeister, er war ein geistlicher Vater anscheinend. Auch in der Entfernung. Wie weit ist da eine Beziehung da, auch bei uns? Und in Galater, in Kapitel 4 hat er geschrieben, der Paulus, dass er Geburtswehen durchgemacht hat bei seinen geistlichen Kindern. Ja. Ein Kind kriegen, das ist nicht leicht. Frauen wissen das mehr als ich, aber zumindest vom Mitanschauen kann ich nur sagen, ja, stimmt. Und so ist es genauso schwierig, wirklich geistliche Kinder zu bekommen. Das verursacht auch Schmerzen und es dauert. Und dann die ganze Entwicklung. Auch als geistliche Väter und Mütter macht man diverse Situationen bei seinen geistlichen Kindern durch. Und wenn man weiß, dass man diese Situationen durchmacht, dann darf man auch verstehen, wenn Johannes es wirklich so dezidiert zum Ausdruck bringt über Gaius, dass er sich über ihn freut. Dass er sich freut über eine wirklich positive Entwicklung. Und dann geht es weiter im dritten Johannesbrief. Als nächster Aspekt sagt Johannes zu Gaius, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust. Also Gaius diente treu. Er machte das, was er für richtig hält, gewissenhaft, kontinuierlich und bis zum Ende. Er sah den Dienst an, vor allem von der Gastfreundschaft. Er nahm Brüder auf, die kamen, betreute sie und begleitete sie sogar ein Stück noch danach. Gaius teilte seine Zeit, seine kostbare Zeit, mit anderen. Er teilte sein Zuhause mit anderen. Er teilte seinen Wohlstand mit anderen Geschwistern. Ja, er behielt es nicht für sich. Er hat die Aufgabe gesehen, seinen Besitz, seine Zeit, alles mit den anderen zu teilen. Er hatte das erkannt, was auch Jesus gesagt hat, was wir am nächsten tun, tun wir für wen? Für Gott. Was Gaius am nächsten getan hat, hat er für Gott getan. Was wir am nächsten tun, tun auch wir für Gott. Gaius liebte Gastfreundschaft wirklich bis ins das kleinste Detail. Und Gastfreundschaft hört nicht bei seiner Tür auf, sobald der Gast rausgeht. Nein, er ging noch ein Stück weiter mit ihm. Er begleitete ihn vielleicht ein paar Kilometer. Und das hat zur damaligen Zeit in der Kultur schon viel bedeutet, wenn einer noch einen weiter begleitet. Weiter als nur bis zu seiner Haustür. Und er gab Gastfreundschaft, trotz auch innergemeindlichen Widerstand. Den wir dann jetzt bei der zweiten Person, bei der zweiten Personengruppe sehen werden. Also der eine ist Gaius. Ein vorbildhafter Mensch. Der zweite ist Diotrephes. Eine andere Person. Ein anderer Menschentyp. Anderes Gehabe. Er dürfte in derselben Gegend, in derselben Gemeinde sein. Und Johannes hat mit dieser Person eine ganz andere Erfahrung. Was schreibt er? Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein will. Das ist schon sehr bezeichnend. Der bei ihnen. Ich gehe davon aus, dass es eine Gemeinde ist oder eine Gruppe. Der bei dieser Gruppe, bei dieser Gemeinde der Erste sein will. Also er hat eine gewisse Position angestrebt, die er meint, in Anspruch zu nehmen zu dürfen, die für ihn vorgesehen ist. Also er hat sich anscheinend, so wie es da geschrieben ist, das ist diese Interpretation, sozusagen in eine gewisse Situation hineingebracht. Was sagt die Bibel dazu, wie wir miteinander umgehen sollen in so einer Situation? Jesus hat zum Beispiel gesagt, wer der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Jesus hat auch seinen Jüngern gedient. Wenn man an die Fußwaschung dran denken, wo er wirklich als der Diener, als der Letzte, sozusagen in der Hierarchie seinen Brüdern, also seinen Jüngern, gedient hat, indem er sie gewaschen hat, die Füße gewaschen hat. Eigentlich das Letzte. Paulus hat dem Philipper gesagt, zum Beispiel hat er den Philippern geschrieben, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also wenn wir was anstreben oder wenn wir was sein wollen, dann sollen wir es nicht für uns tun, um uns besser zu fühlen, darzustellen, sondern es sollte untergeordnet sein in Demut. In dem Aspekt, wir dienen uns gegeneinander und wir sind alle gleich. Also in den Versen, es gibt einige Verse, wo es beschrieben wird, wie der Umgang in der Gemeinde sein sollte. Die Funktion des Ersten, also die dem Führenden sind, ist vor allem eine dienende und eine vorangehende Aufgabe. Eine vorbildhafte Aufgabe. Dienen und vorbildhaft vorangehend. Diotrephes dürfte seine Funktion aktiv angestrebt haben. Er sah diese eher als eine bestimmende und nicht als eine dienende und vorangehende Funktion an. Und dann ist noch das Zweite, was Johannes von ihm beschrieben hat. Er nimmt uns nicht an. Diotrephes ignorierte die Briefe, die Johannes geschrieben hat. Und Johannes war nicht irgendwer. Johannes war einer der Apostel, also einer der führenden Persönlichkeiten. Also es hat nicht irgendwer Briefe geschrieben, dort zu dieser Gemeinde. Diotrephes akzeptierte diese Briefe nicht. Er akzeptierte keinen Einfluss von außen. Und er geht sogar weiter, dass er den Apostel Johannes, so wie es da drinnen beschrieben ist, in seiner Gemeinde, die dort ist, verleumdet hat. Und dann die auch vorbeikommenden Brüder einfach nicht aufgenommen hat. Also er hat wirklich nichts anderes zugelassen und anscheinend dagegen gearbeitet. Diotrephes ist im Gegensatz zu Gaius kein Vorbild in Gastfreundschaft. Er hat die Gastfreundschaft etwas anders verstanden. Diotrephes ist bezüglich Umgang mit seinen Mitgeschwistern ebenfalls auch kein Vorbild. Warum? So wie wir es heute gelesen haben, er schloss alle Geschwister aus der Gemeinde aus, die andere Brüder aufgenommen haben. Und Jesus hat aber gesagt, wir sollen Gastfreundschaft ausüben. Also wir sollen andere aufnehmen. Er schloss diese Personen, die dieses in der Gemeinde durchgeführt haben, schloss er aus. Wie ist es in Einklang mit der Fußwaschung zu bringen, wo man anderen dient? Oder zu dem anderen Aussage von Jesus, ja, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Ich weiß nicht, ob Diotrephes quasi in welche Richtung er da gehandelt hat. Ich glaube, das kann dann jeder selbst einschätzen. Aber ich möchte trotzdem auch den anderen Aspekt noch hinein. Vielleicht war aber er auch zu stark geprägt von den anderen Briefen von Johannes. Im zweiten Johannesbrief hat Johannes ziemlich über die Irrlehren gewarnt. Also das ist ein Brief, der ziemlich stark gegen die diversen Einflüsse von außen sind. Vielleicht hat er sich damit einen Schutz aufgebaut. Ich weiß es nicht. Weil er im zweiten Johannes auch dezidiert gewarnt hat, derartige Leute aufzunehmen und man sollte sich nicht einmal grüßen. Also da hat Johannes auch eine Extremposition in dem Brief bezogen. Und andererseits hat auch Jesus gesagt, man soll sich hüten vor den Propheten in Schafspelzen. Vielleicht hat er das für sich einen zu extremen Schutz aufgebaut. Aber die Warnungen vor den Irrlehren sollten jedoch nicht auch dazu jemanden bewegen, ein derartiges Verhalten wie Diotrephes zu führen. Und nun zur dritten Person. Kommt nur in einem Vers vor. Aber ich glaube, sie ist trotzdem sehr prägnant. Und wert, dass wir uns die Person auch anschauen. Demetrius, die steht im Im Vers 12, dem Demetrius wird von allen und von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Auch wir geben Zeugnis dafür und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Ein Vers und ich glaube, es sagt alles aus. Er wird nur in diesem einen Vers erwähnt. Ihr findet ihn nirgendwo anders in der Bibel. Und dieser Vers beschreibt den Lebenswandel von Demetrius vollkommen. Einerseits, es wird von allen über ihn ein gutes Zeugnis ausgestellt. Johannes und seine Mitstreiter konnten nur Positives in einem Begleitbrief, in diesem Begleitbrief erwähnen. Sie haben nur Gutes gehört. Ja, und sie haben erlebt, wie Demetrius treu ist. In Wahrheit, also in Gott wirklich ehrlich und treu lebt und auch die Liebe in seinem Dienst ausübt und es verrichtet. Johannes weist dezidiert auf diese Richtigkeit, auf das, was er auch wirklich zeigt und gibt, dass dieses stimmt und dass dieses wahr ist. Und er sagt, man braucht gar nichts über ihn sagen, also weiterreden, sondern das, was er zeigt, wie er lebt, die Wahrheit selber, sogar die gibt ein gutes Zeugnis. Also er braucht niemanden anderen. Man sieht es und es reicht. Demetrius bräuchte kein schriftliches Zeugnis von Johannes. Das ist die Sicht von Johannes. Und das muss schon bezeichnend sein. Denn es war damals üblich, sozusagen, immer mit Personen mit Begleitbriefe zu schicken, um denen ein gutes Zeugnis auszustellen. Demetrius, sein Leben spricht Zeugnis genug. Gottes Wahrheit widerspiegelt sich in seinem Verhalten. Sein Leben sagt mehr als alle seine Worte. Also sein Leben zeigt mehr als das, was er spricht. Und das ist ein, glaube ich, ein sehr eindrückliches Zeugnis, ein Beleg für sein Glaubensleben. Ja, wenn ihr euch den ersten Johannesbrief anschaut, können wir einiges über die Grundzüge und Prinzipien des Glaubens lernen. Wie wir das umsetzen, hängt von uns ab. Und das hat er in den zweiten und dritten Johannesbrief auch klar dargestellt. Und einige praktische Beispiele. Wir haben drei davon gesehen. Drei verschiedene. Lasst uns darauf achten, was Gott von uns tatsächlich will. Und ich möchte mit dem einen Vers, und zwar den 11. Vers aus dem dritten Johannesbrief, abschließen und Mut machen, für euch das vorzunehmen. Ich möchte es mir genauso vornehmen, für unser Handeln. Mein Lieber, und ich sage meine Lieben hier, ahmt nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Und ich wünsche mir, dass man wirklich unser Leben so zeigt, dass er jeder von sich aus sagen kann, nach was wir leben.